Hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge unseres Podcasts Talking Purpose Wirtschaft neu denken. Zu Gast heute bei uns Jan Fischer, Geschäftsführer und Gesellschafter der Hamburg Towers.
Und unser Ansatz war ja genau andersrum. Wir sind von unten nach oben gekommen. Also wir haben mit dem sozialen Ansatz begonnen. Das ist quasi so unsere DNA, das steckt in uns drin. Und haben dann irgendwann uns darum bemüht, ein Profiteam aufzubauen. Ich glaube, gerade die Kombination aus beiden und dass nicht erst das Profiteam da war und dann gesagt hat, jetzt wollen wir uns auch mal sozial engagieren, weil sich das gut macht in der Öffentlichkeit, sondern dass das eher unsere Herkunft war und das andere noch on top gekommen ist. Hat, glaube ich, zum einen uns sehr viel Sympathie gebracht, sehr viel Glaubwürdigkeit, und dadurch haben wir auch die Unterstützung bekommen, das realisieren zu können.
Ich freue mich auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, Jan.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Mit mir im Studio heute mein Kollege Christoph, und dies auch aus ganz gutem Grund, denn er spielt seit frühester Jugend Basketball und ist ein großer Fan der Hamburg Towers. Das heißt, er wird jetzt hier heute beide Seiten inhaltlich mitvertreten, nämlich das Thema Purpose und auch das Thema Basketball, was ihm sehr am Herzen liegt. Herzlich willkommen, Christoph.
Ja, hallo und herzlich willkommen, Jan, auch von meiner Seite. Ja, ich hoffe, ich bleibe sachlich genug bei dem Thema und werde dann die Basketballseite ein bisschen mit beleuchten.
Prima, ich freue mich drauf.
Jan, du bist Initiator, Gesellschafter und Geschäftsführer der Hamburg Towers. Wie kam es dazu? Es ist ja eine ganz berühmte Hamburger Geschichte inzwischen, und ich glaube, die allermeisten kennen ein bisschen von den Hamburg Towers und entweder von der sportlichen Seite oder auch von der gesellschaftlichen Seite. Aber vielleicht können wir damit anfangen, dass du uns einmal die Hintergründe der Gründung und die ersten Schritte auf dem Weg zur ersten Bundesliga Basketball darstellst.
Ja, ich versuche mal eine lange Geschichte kurz zu fassen. Angefangen hat das vor mittlerweile fast 15 Jahren. Entstanden ist das Ganze eigentlich, wenn man das jetzt mal so rückblickend schaut, aus dem Freundeskreis heraus. Wir waren damals noch junge Basketballer. Ich habe selber gespielt, SC Rist Wedel, viele Jahre. Ich komme selber aus Wedel. Habe dort Marvin kennengelernt, Marvin Willoughby, der dann später auch Profi-Basketballer wurde, für Würzburg gespielt hat, für Köln, für die deutsche Nationalmannschaft viele Jahre aktiv war. Aber auch andere Freunde von mir, von ihm. Also es war so ein Clique, ein Freundeskreis aus Basketballern, Sportlern, die einfach Leidenschaft für den Sport hatten, Leidenschaft, Dinge gemeinsam zu machen. Und so ist es dann irgendwann in der Zeit 2004, 2005 dazu gekommen, dass wir uns überlegt haben, wir möchten gerne selber was machen. Also ganz konkret waren das damals Feriencamps, so aus dieser Gruppe heraus, weil wir einfach Lust hatten, mit Kindern und Jugendlichen was zu machen, unsere damals Erfahrung als Ende 20-Jährige weiterzugeben, die zumindest auf dem Basketballplatz schon vorhanden waren. Und haben dann zusammen mit Rist Wedel damals angefangen, Basketballcamps zu machen. Das ist sehr gut angekommen. Wir hatten Spaß daran, aber auch die Kids und auch deren Eltern haben uns sehr, sehr gutes Feedback gegeben. Und so hat sich das eigentlich über die Jahre danach immer weiterentwickelt, dass wir von einem Camp irgendwie aus dieser Gruppe heraus gesagt haben, komm, wir machen jetzt mehr. Wir sind mit der Schulbehörde damals in Kontakt gekommen in Hamburg, haben dann auch da unseren ersten kleinen Auftrag sozusagen in Anführungsstrichen bekommen, über einen Zeitraum von 2 Jahren regelmäßig Camps an Schulen durchzuführen in den Ferien. Und wollten dann aber auch mit jungen Sportlern die begleiten, Training anbieten etc., also auch über die Ferien hinaus. Und um sowas durchführen zu können, war es dann auch ab einem gewissen Punkt notwendig, irgendeine Organisationsform zu haben. Und für uns war damals so der Verein so das Passende. Wir haben dann den Verein Sport ohne Grenzen gegründet 2006. Und das war so ein bisschen die Initialzündung, wo es eben nicht nur ein loser Zusammenschluss von ein paar Leuten ist, ne, so wie man es in Deutschland typischerweise macht. 7 Leute kommen zusammen und gründen einen Verein. Obwohl wir ein sehr multikultureller Haufen waren und auch immer noch sind, so dieses typisch Deutsche im Endeffekt dann auch fortgesetzt, haben einen Verein gegründet und im Sport ohne Grenzen und haben dann neben den Feriencamps, die wir mit der Schulbehörde umgesetzt haben, auch versucht zu überlegen, was können wir weitermachen, haben Projekte gemacht, auch mit Sport und Musik zusammen an verschiedenen Schulen, haben dann auch unser erstes Basketballteam gegründet. Das war dann hier zusammen mit der Schule auf der Veddel, die damals einen Schulsportverein hatten. Mhm. Die haben wir unterstützt und diese Jugendlichen mit zu uns in den Verein reingenommen, haben dann irgendwann eine Jugendbundesliga-Mannschaft gegründet, 2009. Also das war so ein bisschen ja auch der erste Schritt richtig wirklich in Leistungssport, in Richtung Entwicklung, irgendwann mal Profispieler. Dann kam die Nachwuchsbasketball-Bundesliga dazu, 2011. Also es war alles noch die Zeit, wo es zwar immer schon den Wunsch und diese Vision gab, mal ein Profiteam zu gründen.
War das denn, Jan, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, wenn ich das jetzt mal so rekapituliere, so Camps und Schulsport und so weiter, das gibt es ja in ganz vielen Sportarten. Ich glaube, das Besondere war damals, dass Hamburg im Basketball nicht so stark war, dass ihr euch jetzt speziell für Basketball stark gemacht habt. Du sagst jetzt, es war schon immer dabei, auch der Wunsch, eine Profimannschaft. War das von Anfang an oder was hat euch denn am Anfang am meisten getrieben?
Auch. Also der Wunsch war auch da. Also das war ja, wir sind alle Hamburger Basketballer und bis auf die BC Tigers, die dann für eine wirklich sehr kurze Zeit mal in der ersten Liga gespielt haben, gab es in der Zeit kein Erstliga-Profiteam hier in Hamburg. Und das ist natürlich, wenn man selber Basketballer ist, sich für die Sportart begeistert und dann in der eigenen Stadt nicht so ein Team hat, dann ist der Wunsch, glaube ich, bei jedem irgendwie da gewesen, dass sowas mal kommt. Ne? Nur, das dann auch ernst zu verfolgen, ist dann nochmal was anderes. Also insofern.
Wollte ich gerade sagen, ist ja sehr visionär zu sagen, ich fange mal mit ein bisschen Schulsport an, um dann bei einer Profimannschaft zu landen.
Ja, also das einfach, es hat sich auch so ein bisschen so ergeben. Also grundsätzlich war ja die Situation, das waren Marvin, aber damals auch Soran, Darko, gute Freunde von uns, aber auch andere sehr gute Basketballer aus Hamburg, ja, die ab einem gewissen Punkt Hamburg verlassen mussten, weil es hier kein Erstligateam gibt. So, ja, okay. Das ist erstmal schade, auch für den Hamburger. Also kurzzeitig gab es ja BC Tigers. Und aus der persönlichen Erfahrung heraus halt auch, ja, war das so ein Punkt, wo wir gesagt haben, wäre doch schön, wenn es das gäbe. Ne? Der Ausgangspunkt unserer Arbeit war aber nicht, wir wollen unbedingt diese Profimannschaft gründen, sondern es war halt mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und denen auch mehr mit auf den Weg zu geben, als nur Korbleger links oder, ne, oder Korbleger rechts beizubringen, sondern eben auch über ja Miteinander, über Teamfähigkeit, über gutes Verhalten in der Gesellschaft letztendlich auch zu sprechen, über gesunde Ernährung. Das war so der Grundgedanke, aber auch schon früh irgendwie der Wunsch, als ja, grobe Vision, mal ein Profiteam zu haben, mal vielleicht ein Internat zu haben, ein Nachwuchsteam, woraus dann irgendwann vielleicht auch sich Profispieler entwickeln können. Diese Ideen waren schon ganz früh da, aber damals eben ja überhaupt keine Idee gehabt, wie sowas gehen kann, ne?
Was waren dann die wichtigsten Meilensteine? Also du warst jetzt eben bei der ersten Liga-Jugendteam, glaube ich, kam dann.
Genau, das war die Nachwuchsbasketball-Bundesliga. Also das ist eine U19-Mannschaft, die quasi parallel zu den lokalen Meisterschaften, also Hamburger Basketballverband beispielsweise, auch schon relativ, also gleich von Anfang an, überregional spielen. Also das ist einfach Talente frühzeitig auch an ein höheres Niveau rangeführt werden und nochmal zusätzlich zu ihren Vereinsmannschaften gefördert werden. Das waren die Piraten Hamburg, die wir damals gegründet haben. Und für uns ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein war eigentlich die Realisierung der Nachnutzung der Blumenschauhalle hier in Wilhelmsburg. Also wir waren zu dem Zeitpunkt seit 2006 immer sehr dezentral unterwegs, haben in vielen Stadtteilen gearbeitet, an vielen Schulen gearbeitet, haben eine Menge kennengelernt, auch in Hamburg an den Schulen gute Kontakte aufgebaut. Aber der Wunsch war eigentlich immer, da einen festen Ort zu haben, an dem wir auch regelmäßig das ganze Jahr über mit Jugendlichen arbeiten können. Mhm. Das war so unsere Hoffnung, das irgendwo zu realisieren. Und wie der Zufall es dann wollte, ergab sich dann eine Möglichkeit in Wilhelmsburg. Also wir hatten vorher schon diese Schulsportmannschaft hier auch von der Veddel. Wir waren schon mit Wilhelmsburg eh verknüpft, weil Marvin hier aufgewachsen ist. Also ein waschechter Wilhelmsburger und haben hier auch mit den Jugendhäusern schon zusammengearbeitet. Und als denn damals diese Ausschreibung rauskam, Nachnutzungskonzept für die internationale Gartenschauhalle oder internationale Blumenschauhalle gesucht, da waren wir Feuer und Flamme und dachten, das ist es doch. Da waren so Broschüren und da waren ein paar Bilder, da war auch ein bisschen was mit Sport und da haben wir echt gedacht, ja, die suchen noch genau uns. Das war dann im ersten Moment allerdings nicht so. Ne? Wir haben unsere Vision dann mal zu Papier gebracht, auf so, weiß ich, 3-4 Seiten. Das fanden die auch alles ganz toll.
Was war der Kern der Vision? Was hat die am meisten überzeugt? War der Kern der Vision da der sportliche Erfolg oder gab es da andere Punkte?
Nee, das war schon so dieses Thema Stadtteilentwicklung. Also für uns war der Grundansatz, wir haben das Ganze damals Inselakademie genannt. Also auch Insel wegen Wilhelmsburg und Akademie eben auch, um ganz klar diesen Gedanken in den Vordergrund zu bringen. Hier kannst du was lernen, ne, in unserem Fall eben über Sport und nicht, dass du in die Schule gehst. Also einen außerschulischen Lernort eben zu schaffen. Das war so der Grundgedanke. Und was wir dort machen wollten, war eigentlich ein durchgängiges sportliches Konzept vom offenen Sportsozialangebot. Da kannst du hinkommen ohne eine Mitgliedschaft. Wenn du willst, das komm hin. Wenn nicht, dann nicht. Also das ist mehr so diese offene Sportangebote über Breitensportangebote hin in Richtung Leistungsangebote und dann irgendwann diese Jugend-Nachwuchs-Bundesliga, Jugend-Bundesliga bis hin zum Profiteam. Das war eigentlich unsere Idee für den Ort, für diese Halle, das unter einem Dach zu haben. Immer mit dem Gedankengang, wenn dort die Profis spielen, dann ist das ein Riesenmagnet für die Kinder und Jugendliche aus dem Stadtteil, dort auch hinzugehen, um die in den offenen Angeboten auch mitzumachen. Also das war für uns schon sehr früh klar, auch aus der eigenen Erfahrung heraus, dass diese Vorbildfunktion, dass das wirklich hilft, Kinder und Jugendliche anzusprechen. Als wir damals diese Camps, die ersten Camps gemacht haben, da waren halt einige von uns Profibasketballer und andere, die nicht Profibasketballer waren, konnten zumindest ganz gut spielen, aber das hat die Kids häufig so beeindruckt, dass wir schon einen direkten Zugang zu denen bekommen haben, dass sie uns nicht nur auf sportlicher Ebene irgendwo zuhören, sondern auch, wenn wir darüber sprechen, Fair Play, Teamfähigkeit etc. Und das quasi so ein Stück weit zu institutionalisieren und zu sagen, es ist irgendwann nicht nur der Profi, der jetzt mit dir auf dem Feld steht und dich trainiert oder der Trainer, sondern es soll auch ein Ort sein, der motiviert, junge Menschen zum Sport treiben. Plus eben für uns eine Möglichkeit zu haben, das Ganze auch überhaupt durchzuführen, an einem dort durchzuführen und dann auch natürlich mit einer ganz klaren Perspektive irgendwann dort auch ein Profiteam spielen lassen zu können. Also das war schon auch bei dieser Nachnutzung für uns ein ganz wichtiger Bestandteil, dass wir nicht nur dort Breitensport drin haben, sondern dass die Halle auch so gebaut wurde letztendlich, dass dort Spielbetrieb auch für die Basketball-Bundesliga möglich ist.
Was glaubst du, hat mehr überzeugt, der sportliche Ehrgeiz oder das soziale Engagement?
Ich glaube beides. Also ich glaube so die Kombination eben zu sagen, wir wollen den Sport nutzen, um im Stadtteil positiven Einfluss auszuüben für den Stadtteil im Sinne der Stadtteilentwicklung. Ich glaube, gerade diese Kombination, das war so das Besondere auch an dem, was wir vorgeschlagen haben.
Was ich beeindruckend finde bei eurem Projekt, ist die Kombination aus der Idee des sozialen Engagements und gleichzeitig aber auch der Idee, Profi-Basketball in Hamburg zu etablieren, was Hamburg ja vorher bis auf diesen einen kurzen Ausflug nie hatte. Wie würdest du sehen, welchen Stellenwert hat welches der Ziele für euch bei dem Projekt? Wäre das eine ohne das andere möglich gewesen? Und würdest du sagen, dass eure Grundidee, auch soziales Engagement über den Sport für die Stadt leisten zu wollen, dass die letztlich doch sehr wichtig für den Gesamterfolg des Projektes war?
Ich glaube schon, dass gerade die Kombination aus beiden letztendlich auch ausschlaggebend dafür war, dass wir das so machen konnten, wie wir es gemacht haben. Es gab ja auch, nachdem es die BCR Tigers nicht mehr gab, auch unterschiedliche Versuche, hier mal ein Profiteam aufzubauen, aber dann eher von oben nach unten. Und unser Ansatz war ja genau andersrum. Wir sind von unten nach oben gekommen. Also wir haben mit dem sozialen Ansatz begonnen. Das ist quasi so unsere DNA, das steckt in uns drin. Und haben dann irgendwann uns darum bemüht, ein Profiteam aufzubauen. Ich glaube, gerade die Kombination aus beiden und vor allen Dingen, dass nicht erst das Profiteam da war und dann gesagt hat, jetzt wollen wir uns auch mal sozial engagieren, weil sich das gut macht in der Öffentlichkeit, sondern dass das eher unsere Herkunft war und das andere noch on top gekommen ist, hat, glaube ich, zum einen sehr viel Sympathie gebracht, sehr viel Glaubwürdigkeit und dadurch haben wir auch die Unterstützung bekommen, das realisieren zu können.
Zwischendurch ein Hinweis in eigener Sache. Wer sich noch näher mit Purpose beschäftigen will, dem möchten wir unser Buch empfehlen. Corporate Purpose – Das Erfolgskonzept der Zukunft. Wie sich mit Haltung, Gemeinwohl und Profitabilität verbinden lassen. Annette und ich haben darin den Stand zum Thema konzeptionell und praxisorientiert aufbereitet. Besonders stolz sind wir auf die 16 ausführlichen Fallbeispiele, die vom Startup über den Mittelstand bis zum Global Player zeigen, wie purpose-orientiertes Wirtschaften erfolgreich gestaltet werden kann. Erschienen ist das Buch im Verlag Springer Gabler und erhältlich überall, wo es Bücher gibt, als Softcover oder E-Book. Und jetzt zurück zum Podcast.
Was man natürlich auch ganz offen sagen muss, nachdem wir die Profimannschaft gegründet hatten, was auch ein Riesenkraftakt für uns war, die ersten Jahre, weil wir mit keiner großen Organisationsstruktur hier schon vor Ort waren. Also wir haben unser kleines Büro gehabt, das irgendwann konnten wir ein etwas Größeres anbieten, was aber am Anfang auch recht leer war noch, mit sehr wenigen Leuten. Wir hatten dann das Glück, dass wir Tomislav Kareitzer kennengelernt haben, der mittlerweile auch Mitgesellschafter ist Gesellschafter bei den Hamburg Towers geworden ist mit uns zusammen und der da nochmal einen ganz anderen Drive reingebracht hat, ne? Durch seinen unternehmerischen Background, also ist aus dem Immobilienbereich Projektentwickler, mittlerweile aber auch in ganz vielen anderen Bereichen, Onlinehandel etc. aktiv, was uns auch nochmal einen riesen Schub gegeben hat. Und dieses Wissen, dieses Know-how auch mit in die Organisation reinzubekommen. Mhm. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass gerade in den ersten Jahren auch bei der Towers-Gründung das sehr intensiv war und wir in den ersten 2-3 Jahren dem eigenen Anspruch gar nicht gerecht werden konnten, weil erstmal das Profiteam zum Laufen gebracht werden musste, weil so viele neue Themen auf einmal auf uns zugekommen sind. Aber dann, und das war ja auch unser großer Wunsch und die Hoffnung, dass nachdem das Profiteam sich zumindest etabliert hatte, in dem Sinne, dass mal Leute in die Halle kamen, dass wir Spiele gespielt hatten, dass dann auch auch Sponsoren gesagt haben, sie haben Lust, nicht nur den Profibasketball zu unterstützen, sondern auch diese Jugend- und Sozialprojekte gezielt zu fördern. Mhm. Was uns dann wiederum auch in eine tolle Lage gebracht hat, dass wir dann auf einmal gleich 2-3 Nummern größer denken konnten und zum Beispiel eine große Basketballakademie ins Leben rufen konnten, bei der wir heute pro Woche 50 Trainingseinheiten an Hamburger Schulen machen. Also jede Woche Trainer von uns sind in ganz Hamburg unterwegs. Und auch dort versuchen wir dann auch diesen Grundgedanken immer mit einfließen zu lassen. Oder dass wir ein Unternehmen gefunden haben, das Teamfähigkeitskurse im Schulunterricht finanziert hier auf der Elbinsel. Dass wir Unternehmen gefunden haben, die Basketballtage unterstützen. Dass wir Unternehmen gefunden haben, die Ferienangebote mit unterstützen. Also die uns jetzt helfen, nicht nur auf der Ebene des Profivereins, bessere Spieler zu bezahlen und einen besseren Trainer zu verpflichten, sondern auch uns ermöglichen, auch in den Sozial- und Jugendbereichen hauptamtliche Leute einzustellen und auch einfach die Angebote größer und auch qualitativ noch besser zu machen.
Was ist da so das entscheidende Argument? Auf was zahlen die Sponsoren ein?
Das ist immer eine Kombination aus inhaltlichem Engagement, sozialem Engagement, Corporate Social Responsibility ist da das Stichwort. Das ist das eine. Und das andere ist immer die Reichweite, die wir mit dem Profiteam gleichzeitig auch mitliefern können. Mhm. Also das sind so diese beiden Elemente. Es gibt auch bewusst Partner, die sagen, wir gehen nur in die Sozialprojekte rein, weil wir oder für uns das Thema Profisport jetzt passt nicht zu uns. Wir möchten das nicht machen, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Das gibt es auch. Aber die meisten finden gerade diese Kombination spannend.
Wir hatten nur eben schon mal so die Begriffsdiskussion so ein bisschen angefangen. Wir nennen es Purpose. Du hattest das eher so als Kernphilosophie oder Kerngedanken eures Ansatzes benannt. Der ist ja nach und nach entstanden und er war erst, so wie ich das raushöre, implizit natürlich bei euch dabei als Motivation. Wie würdest du den jetzt Stand heute, da ihr jetzt als Organisation schon viele Schritte gemacht habe, wie würdest du diese Philosophie oder Purpose, je nachdem, wie auch immer man es nennen will, wie würdest du den heute definieren und geht dir auch dann mit dieser Argumentation auf solche Partner zu, wie du sie eben beschrieben hast?
Mhm. Ja, also wenn man es mal versucht, so auf so die Grundelemente irgendwie zu reduzieren, da geht es uns darum, über Sport Menschen zusammenzubringen, Menschen zu verbinden und sie dabei zu unterstützen, ihr Potenzial zu entfalten. So, also das ist eigentlich das, was wir im Kern machen, sei es jetzt in dem wirklich Schulsportangebot, im offenen Sportangebot, einfach Motivation, komm, du kannst das, du schaffst das, ne? Du kannst dich entwickeln über den Sport, darüber auch so ein Stück weit ein Selbstbewusstsein irgendwie zu bekommen, Selbstwertgefühl und gleichzeitig auch Menschen über den Sport zu verbinden, weil das einfach die große, große Besonderheit auch ist, Menschen von unterschiedlichen Hintergründen her gemeinsam etwas machen zu lassen, ohne dass man sich groß über Dinge Gedanken machen muss. Hier ist ein Ball, wir spielen zusammen Basketball, wir gehen zusammen, weiß ich, laufen, wir machen verschiedene Dinge zusammen und das funktioniert sehr, sehr gut. Also insofern, das ist so bei uns eigentlich der Grundgedanke, ne, worum es eigentlich geht und was wir eigentlich versuchen, auch in allen Bereichen, die wir mittlerweile haben, auch so zur Geltung zu bringen.
Das ist ein ganz interessanter Punkt. Von Firmen hört man häufig als Kernfragestellung, wie kann ich es denn eigentlich meinen Mitarbeitern sagen? So von eurer Gründungsgeschichte her ist das für mich gar keine Frage, weil ihr habt intrinsisch motiviert aus diesen Themen heraus gegründet. Aber jetzt hattest du gesagt, nun seid ihr, die Organisation ist ja jetzt viel größer geworden, ihr habt hauptamtliche Trainer. Ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder, der jetzt ein guter Basketballtrainer ist, auch gleich eure Überzeugungen in Richtung Entwicklung jugendlicher, soziales Engagement und so weiter teilt. Wie schafft ihr das, bei eurem Grundansatz zu bleiben und da nicht zu verwässern?
Ja, ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Also das betrifft mehrere Aspekte. Also grundsätzlich ist erstmal, wenn man jetzt mal wieder zurückgeht, die Anfangsjahre, Freundeskreis, Leute verbringen zusammen Zeit, die sich mögen, eine ähnliche Einstellung haben. Da redet man ja selten über Purpose.
Oder ja, da macht man einfach. Ne?
Da hat man Purpose, ja.
Werte-Schnittmenge sozusagen, das sortiert sich denn ja aus, mit wem hast du Sympathie, mit wem nicht und über die Jahre festigt sich sowas. Ne? Also da war es jetzt nie das Thema, dass man darüber reden musste, kommen wir organisieren das Basketballcamp jetzt nach den und den und den Werten.
So, ja.
Wir waren eine Wertegemeinschaft, kann man so sagen.
Ja.
Und auch zum Teil bis heute noch sind ja einige Leute damit noch involviert. Aber klar, in dem Moment, wo neue Leute dazukommen, wir haben jetzt Leute angestellt, Mitarbeiter, die für bestimmte Bereiche zuständig sind. Ganz klar, es kommen Trainer dazu, es kommen Spieler dazu. Am Ende des Tages ist immer auch wiederum die zwischenmenschliche Sympathie, die dabei eine Rolle spielt. Natürlich kannst du, wenn du ein Unternehmen hast, nicht nur danach gehen, sondern ganz klar, da sind auch Qualifikationen wichtig. Aber jetzt mal nur für unsere Büromitarbeiter, also die Leute, die nicht auf dem Feld stehen, sondern im Hintergrund sind, da schauen wir schon, was sind das so, wie sagt man so, Typen, wie sind die drauf, ne? Was ist denen wichtig? Also wenn wir Leute einstellen, Bewerbungsgespräche führen, dann sind das auch Aspekte, aber das machen sicherlich nicht nur wir, sondern wo wir darauf achten, wie ist so der Background, wie ist der Sportbezug, was ist denen eigentlich wichtig? Ne? Andersherum bewerben sich bei uns ja auch Leute, die Tower schon kennen und die auch mit diesen Ideen und Werten was anfangen können. Ne? Also, und sonst merkt man ja auch relativ schnell, ob jemand dazu passt oder eben nicht. Und sowas kommt dann natürlich auch mit den Jahren mal vor, dass du dann auch noch Leute dabei hast, die dann vielleicht nicht so hundertprozentig dazu passen. Mit denen kommen wir auch klar. Und ab einem gewissen Punkt trennen sich die Wege dann auch wieder. Jetzt gar nicht böse oder dass wir sagen, du musst jetzt gehen, aber dass dann auch von beiden Seiten ab einem gewissen Punkt vielleicht ist, ja, dann habe ich auch mal Lust, was anderes zu machen. Und die da voll hinterstehen, die bleiben dann dabei. Also zum Glück sind wir noch nicht so groß, dass wir kennen alle Mitarbeiter sehr, sehr gut und haben da auch immer einen guten Blick drauf, wer hier zukommt. Aber was wir auch in den letzten Jahren immer wieder gemacht haben, ist so ein Thema Markenimage, ne? Marke definieren. Weil am Anfang machst du es selber, du weißt ganz genau, was dir wichtig ist, aber irgendwann soll mal jemand anders für dich losgehen und das präsentieren. Dann muss man das implizit auch explizit machen. Also dass du eben, da hatten wir auch dann nur so auch Leute, die uns da sehr, sehr gut bei unterstützt haben, die uns dann befragt haben mit irgendwelchen, wie man sowas halt herausfindet und dann letztendlich versucht haben, so einen Markenkern zu definieren, Werte, für die wir stehen, um sowas dann letztendlich auch wie so eine Mappe zu sagen, guck mal, dafür stehen wir oder dafür wollen wir stehen und bitte lasst uns an den Werten orientieren. Und das ist auch wichtig, wenn du mehr Leute dazu bekommst.
In dem Jugendbereich kann ich mir das super gut vorstellen. Für mich ganz interessant die Frage, wie weit geht das in den Profibereich rein oder welche Rolle spielt das in dem Profibereich? Ich denke mal, ohne sportlichen Ehrgeiz geht ja gar nichts im Sport. Ich finde, es gehört auch dazu. Sagen wir mal den Fall, ihr habt da jetzt einen begnadeten Basketballer, aber der teilt da eure Werte eigentlich nicht so. Der will eigentlich nur den sportlichen Erfolg. Mhm. Wie handhabt ihr das Thema im Profibereich?
Ja, also ne, das ist natürlich schon ein bisschen was anderes als im Jugendbereich. Also erstmal muss man sagen, Profisport ist wirklich Profisport und das ist auch ein ja, ganz klar, worum es da geht. Da geht es um Leistung, da geht es um Spielegewinn.
Ja.
Ne, also ganz klar. Und das ist auch etwas, wo ich mich zumindest, das heißt gewöhnen musste nicht, das ist das falsche Wort, sondern das habe ich auch nochmal sehr intensiv gelernt jetzt über die letzten Jahre. Ne. Marvin war lange Profispieler, der kennt das schon aus dem FF, der hat selber mitgemacht viele Jahre. Aber klar, man kommt zusammen für eine gewisse Zeit mit den Spielern, versucht dann gemeinsam in kürzester Zeit auch als Team, als Einheit zusammenzuwachsen, mit dem Ziel eben sportlichen Erfolg zu haben.
Ja.
Und im Profigeschäft ist es nun mal so, dass gerade auch im Basketball, wo die Spieler ja nicht innerhalb von 2-3 Jahren so viel Geld verdienen, dass sie ihr Leben lang davon
ausgesorgt
haben. Arbeiten müssen, ne? Also ausgesorgt haben, das ist eben nicht der Fall, sondern viele versuchen schon ja relativ sich über die Jahre auch zu verbessern, in bessere Teams zu kommen, bessere Verträge zu bekommen. Also es ist schon ja sehr stark auf leistungsbezogen, was dort gemacht wird. Und in dem Rahmen gelten dann auch ein Stück weit andere Werte für uns, ne? Wo man im Jugendbereich sagen würde, alles klar, bist zwar nicht der Beste, aber du gehörst trotzdem zur Gemeinschaft, wir wollen dich mitnehmen. Ne? Das ist dann ab einem gewissen Punkt im Profisport einfach nicht mehr möglich. Natürlich haben wir auch machen wir immer wieder, dass wir junge Talente aus dem Jugendbereich mit hochnehmen in die Profimannschaft. Aber auch da gilt das Leistungsprinzip. Also das ist dann aber auch für uns, wir trennen das da auch ganz klar. Das ist ja auch wichtig, dass man da transparent ist und auch mit den Jugendlichen da ganz transparent ist, wenn sie jetzt sagen, ich komme jetzt in die U16-Bundesliga-Mannschaft oder in die 19-Bundesliga-Mannschaft. Da geht es wirklich um Leistung. Also ist es dein Weg? Entscheidest du dich dafür, das Maximum aus dir rauszuholen. Dann unterstützen wir dich dabei und dann gehörst du zur Gemeinschaft, aber dann geht es eben darum, ne? In den Breitensportbereich, in den Jugendprojekten, da geht es nicht darum. Da geht es darum, um die Gemeinschaft, um Motivation, ne? Um Teamfähigkeit zu haben. Und ja, da ist der Profisport schon sehr speziell mit seiner inneren Logik. Aber was uns natürlich auch wichtig ist wiederum, wir gucken natürlich auch, was sind das für Spieler? Wie sind die drauf? Weil was du natürlich nicht möchtest als Vereinsverantwortlicher oder auch natürlich als Trainer, du möchtest ja eine möglichst positive Stimmung in deiner Mannschaft haben. Mhm. Und da spielen natürlich die Charaktere der Einzelnen auch schon eine wichtige Rolle. Und dann geht es natürlich auch darum, wie richtest du dich als Club aus? Möchtest du, verfolgst du auch das Ziel, neben natürlich dem sportlichen Erfolg, der immer da sein muss? Also wir wollen nicht absteigen, wir wollen gewisse Leistung bringen in der Liga, ne? Aber das kann man ja auf die eine oder andere Art und Weise tun. Ne? Versucht man auch immer seine eigenen Talente mitzuentwickeln, denen eine Chance zu geben und entsprechend sucht man sich natürlich auch einen Trainer aus. Der gibt es ja auch unterschiedliche Philosophien. Der eine Trainer, dem liegt es sehr, der hat bewiesen, dass er gut Talente entwickeln kann. Andere Trainer, für die ist das eben nicht so im Fokus, die legen einen anderen Schwerpunkt. Also darüber kann man das natürlich steuern und dann letztendlich auch bei der Auswahl der Spieler. Aber eben immer mit der Maßgabe, du willst auch den bestmöglichen Kader zusammenstellen. Kann es natürlich Situationen geben, wo diese beiden Perspektiven auch miteinander konkurrieren.
Ja, ist ein ganz neues Feld, über was man sich dann wahrscheinlich auch als Sportverein, als Profisportverein unter Umständen Gedanken machen muss oder eine Entscheidung zu treffen muss. Ne? Das, was jetzt ja, also zurückdenken, ja nicht unbedingt was man so als Manager vielleicht von einem Sportverein zu denken würde, dass das ein Thema ist, was einen beschäftigt. Ne?
Ja, es ist absolut ein Thema. Und es geht ja auch am Ende des Tages, wir sprachen auch von über Vorbilder, über Vorbildfunktion. Mhm. Und da hat der Sport ja eine große Vorbildfunktion. So, weil Kinder und Jugendliche zu den Sportlern aufsehen und sich daran orientieren. Und das ist etwas, womit man auch sehr, sehr bewusst umgehen muss. Also das ist und entsprechend wird natürlich auch immer der Sport daraufhin auch ein Stück weit auch geguckt, wie verhalten sie sich eigentlich? Werden sie dieser Vorbildrolle gerecht oder eben nicht? Wir sind halt kein also wir sind ein Unternehmen, was sehr stark in der Öffentlichkeit steht, worüber viel berichtet wird. Und wenn unsere Spieler sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten und das öffentlich wird, dann ist das ja auch immer etwas, woran sich gegebenenfalls Kinder und Jugendliche orientieren. Und da sind wir schon sehr sensibel dafür, was passiert da eigentlich und was machen unsere Spieler oder was machen sie im Zweifelsfall auch nicht. Also dieser Verantwortung sind wir uns schon bewusst. Mhm.
Wenn man mal so in die Zukunft schaut, was sind denn so eure Ziele, vielleicht kurz- bis mittelfristig, was ihr so anstrebt, sowohl im professionellen als auch im vielleicht Breitensport und sozialen Bereich?
Also wir haben ganz klar jetzt erstmal als erstes Thema der Profisport. Jetzt ist natürlich für nicht nur für den Profisport, sondern für viele, viele andere auch eine ganz schwere, ganz besondere Zeit. Wir hoffen, dass das auch auf absehbare Zeit sich auch wieder bessern wird. Und auch dann ist unser Ziel, uns ja weiterhin in der ersten Bundesliga zu etablieren. Wir hatten ja im ersten Jahr eine Situation, dass wir eher gegen den Abstieg gespielt haben. Mhm. Das ist etwas auch für die nächsten Jahre, was ganz klar unser Ziel ist, aus dieser Region rauszukommen. Also ich denke, dass wir das auch wahrscheinlich schon in der kommenden Saison schaffen können, zumindest da nicht mehr so ganz unten mit drin zu hängen. Also das Ziel ist erstmal der Klassenerhalt, den sicher zu schaffen und uns von da aus dann auch weiter nach oben zu arbeiten, dass wir ein Team sind in den nächsten Jahren, was ab einem gewissen Punkt auch auf jeden Fall immer Mittelfeld unterwegs ist und eigentlich jedes Jahr auch die Playoffs erreichen kann. Also letztendlich unter die ersten 8 Mannschaften zu kommen, das ist so unser mittelfristiges Ziel und dann irgendwann natürlich auch noch weiter den sportlichen Erfolg zu erzielen, auch darüber hinaus irgendwann. Ja, was ist dafür notwendig? Das notwendig ist, weitere Partner zu bekommen für die Hamburg Towers, die uns finanziell unterstützen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben in den letzten 2 Jahren war unsere Halle immer komplett ausverkauft. Mhm. Also wir haben mit 3.500 Zuschauern. Das ist natürlich jetzt auch Corona-bedingt im nächsten Jahr eher schwierig, so viele Menschen zu versammeln. Deswegen wirklich ein Übergangsjahr für uns. Aber auch, dass das Zuschauerinteresse auch danach, hoffentlich, wenn wieder größere Versammlungen problemlos möglich ist, sind, dass das auch weiterhin so Bestand hat. Und dann auch zu versuchen, in eine größere Arena zu gehen und mehr Menschen live Basketball zu präsentieren. Also wir hatten jetzt im letzten Jahr ein Spiel in der Barclaycard Arena, was dann leider ausgefallen ist aufgrund von Corona. Wir hätten dort 12.000 Menschen in die Halle bekommen.
Also ja, da wäre ich so, auch gern gewesen, hatte auch ein Ticket, aber also leider ja nicht.
Kann man ruhig so selbstbewusst sagen, das wäre das bestbesuchte Basketballspiel in Hamburg gewesen aller Zeiten.
Ja.
Das wollen wir jetzt nachholen. Das hat jetzt durch Corona nicht geklappt, aber das ist das Ziel, auch zu zeigen, es funktioniert schon super hier mit 3.500 Menschen, aber es kann auch mit 10.000 plus funktionieren. Vielleicht nicht jedes Spiel, aber zu bestimmten Highlight-Spielen absolut sicher. Ein großes Thema, wo wir aktuell hinterher sind, ist der Bau einer neuen Spielhalle. Es gibt die Idee des Elbdoms, der entstehen soll. Das ist da ein Partner von uns, Tomislav Kareitzer, der das sehr intensiv vorantreibt, um hier eine Veranstaltungshalle für bis zu 8.000 Zuschauer zu realisieren, in der wir dann auch spielen würden, ne, um am Ende des Tages ein größeres Event zu haben, was für mehr Menschen attraktiv ist, mehr Menschen in die Halle zu bekommen, dem ganzen Thema noch einen größeren Stellenwert zu geben und letztendlich das als Grundlage zu nutzen, nämlich auch auf besserer finanzieller Basis dann auch sportlich erfolgreicher sein zu können, auch wirklich nachhaltig. Das ist für uns ein ganz wichtiges Ziel in den nächsten Jahren, dass diese Arena kommt. Dann haben wir ein weiteres großes Thema, das ist der Bau von einem sogenannten Quartiersporthaus oder kann man sagen Vereinssportzentrum hier im Stadtteil in Wilhelmsburg, wo wir eine Dreifeld-Sporthalle bauen wollen, ein Fitnessstudio mit Kursräumen, Gymnastikräumen, also wirklich so eine Anlaufstelle für den Sport hier im Stadtteil schaffen, der es uns zum einen ermöglicht, uns in den Sportarten breiter aufzustellen, aber eben auch die Chance zu haben, mehr Mitglieder in den Verein zu bekommen. Gerade das ganze Thema Reha, Gesundheitssport, Fitnesssport, dass das auch einen stärkeren Stellenwert bei uns im Verein, aber auch hier im Stadtteil bekommt, um mit so einem Quartiersporthaus letztendlich auch eine echte Basis zu haben, um den Verein auch langfristig nachhaltig aufzustellen, weiter Hauptamtlichkeit zu schaffen, um hier, ich hatte das ja vorhin schon gesagt, so ein paar positive Beispiele, viele positive Beispiele in Hamburg, auch Großsportvereine, da wollen wir hin eines Tages. Ne? Ein Verein mit 3, 4, 5.000 Mitgliedern, der nicht nur Sportanbieter ist, sondern letztendlich auch im Stadtteil wichtige soziale Funktionen übernimmt, ne? Wo Leute zusammenkommen, sich treffen. Also wieder dieser Gedanke, Menschen zusammenbringen, ne? Menschen verbinden über den Sport, also einen Ort schaffen, wo die Leute dann hoffentlich nicht nur zum Sport treiben hinkommen, sondern auch zum Versweilen, Gastronomie gehen, sich einfach so mal treffen, gucken, was los ist, um Begegnung zu schaffen. Ne? Weil der Stadtteil hier in den nächsten Jahren ja auch eine sehr spannende Entwicklung nehmen wird. Es werden viele, viele neue Wohnungen entstehen, viele Menschen werden hierher kommen. Alteingesessene sind weiterhin hier. Ne? Da kommen Leute zusammen, die vorher noch nicht so viel Begegnung hatten, und da auch wieder ein Stück weit den Sport zu nehmen, um Leute zusammenzubringen. Das ist für uns eins der Top-Themen, die wir aktuell haben, dieses Sportzentrum zu realisieren.
Wir möchten an dieser Stelle, unüberhörbar, gerne auf unseren Sponsor hinweisen. Beyer Dynamic, der renommierte Kopfhörer- und Mikrofonhersteller aus Heilbronn, der den Großteil seiner exzellenten Pro-Audio-Produkte am Standort in Handarbeit fertigt. In diesem Fall unterstützt er uns mit dem Fox USB-Mikrofon und den DT770 Pro-Kopfhörern. Somit ist sichergestellt, dass wir uns hier gut verstehen.
Ja, ich glaube, bei den anderen Profivereinen am Anfang waren wir halt so die Zweitligisten, die jetzt mal irgendwie von irgendwo hergekommen sind. Mittlerweile sind wir der einzige Erstligist in den großen zuschauerrelevanten Sportarten.
Stimmt.
Natürlich Fußball und St. Pauli immer noch und HSV, ganz, ganz andere Liga. Das hängt einfach mit Fußball zusammen.
Ja.
Aber ich glaube, dass wir uns jetzt in den letzten Jahren da schon sehr, sehr guten Stellenwert innerhalb der Stadt auch als Profiklub erarbeitet haben. Ja, unseren Platz gefunden haben und ich glaube, von allen respektiert werden und die einen oder anderen schauen vielleicht sich auch genau an, was wir machen. Aber wir schauen natürlich auch bei den Etablierten hin, wie die Dinge tun und versuchen uns das, was wir spannend finden, auch ein bisschen abzugucken.
Mhm. Du hast gesagt, ihr wollt Vorbild sein mit dem, was ihr tut, Vorbild für die jungen Leute. Hattet ihr damals ein Vorbild, an dem ihr euch orientiert habt? Ihr wart ja selber recht jung, als ihr das Ganze ins Leben gerufen habt. An wem habt ihr euch orientiert mit eurer Idee?
Also für mich persönlich, ich war ja selber Vereinsmitglied bei SC Ristwedel, viele, viele Jahre im Basketballverein. Und da gab es in dem Verein auf jeden Fall einige Personen, die auch Vorbild waren. So in der Art und Weise mit dem Engagement, wie sie sich dem gewidmet haben, was sie gemacht haben. Sei es jetzt mein Jugendtrainer, den ich über viele Jahre hatte, der einfach sich riesig für uns engagiert hat, der ein toller Trainer war und über viele Jahre uns dabei unterstützt hat, in der Sportart, die wir sehr, sehr mochten, besser zu werden, ein tolles Team zu werden und woraus bis heute Freundschaften, entstanden sind, die bis heute da sind, ne? Oder Leute, die sich im Verein engagiert haben, weil sie, weiß nicht, bei jedem Spiel immer aufgebaut haben, ehrenamtlich Dinge getan haben. Ne? Mhm. Aber das sind auch Trainer, die vielleicht eine bestimmte Ansprache hatten, die vielleicht auf den ersten Blick, wo man so, oh, ist ja vielleicht ein bisschen streng, aber wo man zumindest selber als Jugendlicher irgendwie dachte, ah, ist aber auch ganz gut, da habe ich eine klare Ansage und habe dann auch Bock, mich irgendwie anzustrengen,
ja,
so, mit so einer Ansprache. Das sind aber auch andere Organisationen, Vereine, die wir kennengelernt haben, Leute, die tolle Dinge aufgebaut haben. Also da gibt es schon viele, viele, an denen wir uns orientieren und versuchen, uns die guten Dinge dort mitzunehmen.
Mhm. Jetzt habt ihr ja schon eine Menge Erfahrungen gemacht auf eurem Weg und wollen wir das nochmal umdrehen, die Frage. Gibt es Dinge, die du anderen, ich nenne es jetzt mal bewusst Managern oder Unternehmensentscheidern, jetzt auch aus anderen Branchen, aus anderen Unternehmen mit auf den Weg geben würdest, wenn sie so etwas Ähnliches vom Prinzip her verfolgen wollten wie ihr, also so eine Verbindung aus einem erfolgreichen Wirtschaftsunternehmen, das auch das Gemeinwohl fördert? Gibt es da so Punkte, wo du jetzt sagen kannst, über die Jahre habe ich gemerkt, das ist echt was Übertragbares, auch für andere außerhalb des Basketballkontextes?
Da habe ich mir so explizit noch nicht Gedanken drüber gemacht. Also ich glaube, was wichtig ist, ist jetzt schwer so als Ratschlag irgendwie zu formulieren. Also ich glaube, was wir gemacht haben, wir haben erstmal zu 100% hinter dem gestanden, was wir gemacht haben. Und wenn es mal etwas gab, wo wir nicht hundertprozentig dahinter gestanden haben, dann haben wir das, glaube ich, auch gespürt und dann auch ja, waren am gewissen Punkt auch, okay, dann machen wir es halt nicht oder versuchen es irgendwie zu ändern. Ne? Also, dass man eben nicht in die Situation kommt und dass man sich immer weiter von seinem Weg irgendwie abbringen lässt. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist auch nicht leicht, wenn man dann auch irgendwann unter ein Unternehmen hat, was nicht nur inhaltlich Dinge umsetzen will, sondern was auch wirtschaftlich funktionieren muss, ne? Diesen Spagat irgendwie hinzubekommen und das trotzdem nicht aus dem Blick zu verlieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist auch nicht immer leicht. Manchmal muss man Kompromisse eingehen, wo man vielleicht sagt, oh, wenn ich jetzt die freie Wahl gehabt hätte, hätte ich es vielleicht anders gemacht, aber im Sinne der Sache ist es jetzt für einen bestimmten Punkt okay, aber sich immer wieder auch auf seine Wurzeln zurückbesinnen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man was macht, wo man hintersteht, wo man jeden Tag auch Lust hat, das voranzubringen und sich auch immer wieder daran zu erinnern, weil häufig finden dann im Alltag Aufgaben statt, was irgendwelche Sachen mit dem Steuerberater klären, muss irgendwie Regel schreiben, muss jetzt irgendwie, okay, was hat das jetzt eigentlich damit zu tun, dass hier Kinder und Jugendliche mehr Basketball spielen können? Ja, hat was damit zu tun, aber es wird immer abstrakter. Ne? Und sich dessen bewusst zu werden, ist, glaube ich, wichtig für die Motivation. Mhm. Und dann auch immer Wege zu suchen, wie schafft man es, auch wiederum auch ein Stück weit so an die Basis ranzukommen. Und das auch irgendwie mitzunehmen, sei es jetzt über Gespräche mit Eltern, dass mir ein Vater erzählt, den ich auch schon ganz lange kenne und sein Sohn früher in einer anderen Sportart aktiv war und jetzt aber auf einmal zum Basketball gewechselt ist und da komplett motiviert ist und so, also dass man das aus erster Hand dann wiederum auch erfährt, was da passiert und dass diese abstrakte Idee, die ursprünglich mal da war, dass das tatsächlich weiterlebt und dass dadurch jetzt wirklich diese Jugendlichen da sind, die sagen, wow, es gibt die Towers, ich habe da richtig Bock hinzugehen, ich gehe da viermal die Woche zum Training, das sind richtig tolle Leute bei mir in der Mannschaft. Das auch immer mitzubekommen und sich Anlässe zu schaffen, wo man eben nicht nur wieder Verträge macht und mit Steuerberatern redet, sondern so, ich sag mal, das wahre Leben davon was mitzubekommen, in die Halle zu gehen, beim Training zuzugucken, mit den Leuten zu sprechen oder auch bestenfalls mit denen gemeinsam Sport zu treiben und auch ein Stück wieder in die Rolle reinzukommen. Das ist zumindest mein Wunsch. Ich hoffe, ich schaffe das immer oder ich schaffe es nicht immer gut genug, aber das hilft, glaube ich, auch, motiviert zu sein, Kraft zu haben für die anderen Themen, die dann vielleicht nicht unbedingt so viel Spaß machen, wie selber Sport treiben.
Ich glaube, Jan, das war ein super Schlusswort. Das hat das nochmal wunderbar auf den Punkt gebracht. Ganz herzlichen Dank für dieses tolle Interview. Ich finde es ein beeindruckendes Beispiel, wie aus tatsächlich einer Idee etwas ganz Großes entstanden ist. Fand ich deshalb sehr schön, dass du am Ende nochmal auf die Grundidee zurückgekommen bist, die das Ganze treibt und die dich, so wie ich es verstanden habe, auch motiviert, dabei zu bleiben und dich dann auch den Themen zu widmen, die dazugehören, aber die nicht unbedingt zu den ganz täglichen Spaß darstellen. Herzlichen Dank für das tolle Interview. Wir wünschen sehr viel Erfolg auf dem weiteren Weg für die Hamburg Towers. Christoph sowieso, aber auch ich werde das weiterverfolgen. Und wir drücken die Daumen für die Ziele, die ihr habt und wünschen euch dabei sehr viel Erfolg, sowohl im sozialen Bereich, aber natürlich auch im sportlichen Bereich. Vielen Dank.
Ja, ich danke euch. Vielen Dank für die Einladung, für das spannende Gespräch und hoffentlich bis bald bei der Halle.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Jan.
Gerne.